Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Noch offensichtlicher als in den Literaturwissenschaften ist die politische Dimension, wenn es um die Gestaltung historischer Museen geht, ganz besonders bei Museen über den Zweiten Weltkrieg. Kriegsmuseen können in Ost und West, in Warschau, in Arnheim oder im Hürtgenwald bei Aachen heftige Debatten auslösen. Zuletzt schlug ein Fall in Danzig hohe Wellen. Dort eröffnete vor knapp 2 Jahren in einem spektakulären Bau ein Weltkriegsmuseum, das der nationalkonservativen polnischen Regierung gar nicht zusagte. Das größte und teuerste Geschichtsmuseum des Landes, hieß es, erzähle die Geschichte nicht patriotisch genug. Der Gründungsdirektor musste gehen. Die Problematik ist typisch für viele der jungen, unabhängigen Nationalstaaten im östlichen Europa, wo Geschichtsmuseen gerne benutzt werden, um eine nationale Identität zu konstruieren. Eine österreichische Wissenschaftlerin hat die Häuser in früheren sozialistischen Staaten nun systematisch analysiert. Uli Hufen stellt ihre Untersuchung vor.
Sie haben in Europa einen Gedenktag geschaffen für die Opfer von Nazismus und Kommunismus, der 23. August. Damit sagen sie, dass Stalin und Hitler beide gleich schuldig sind, dass sie gleich sind.
Professor Alexei Miller, Historiker an der Europäischen Universität in St. Petersburg, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Geschichtspolitik in Russland, in Europa und zwischen Russland und Europa.
Der jüdische Teil meiner Familie wurde 1941 ausgelöscht. Und ich sage Ihnen, Stalin und Hitler sind nicht gleich. Der andere Teil meiner Familie litt unter Stalin und wurde entkulakisiert. Ich habe also sozusagen eine gute Basis, um über diese Dinge zu reden. Das ist nicht dasselbe.
Grundsätzlich anders urteilen viele Geschichtsmuseen in den ehemals sozialistischen Ländern Ost- und Südosteuropas. 10 davon hat die an der Wiener Akademie der Wissenschaften forschende Politikwissenschaftlerin Dr. Liljana Radunic untersucht.
Trotz aller Unterschiede der Museen wurde sozusagen nach 1989-90 die Geschichte gewissermaßen in all diesen postsozialistischen Ländern neu erfunden, neu erzählt, neue Schwerpunkte gesetzt. Denn die Produktion von Geschichte heute geschieht immer für die Bedürfnisse der Gegenwart und dementsprechend gab es eine Neuerzählung von Geschichte.
Lange Verschwiegenes rückte ins Licht. Vor allem die Verbrechen der Stalin-Ära. Doch die alte ideologische Zwangsjacke wurde durch eine neue ersetzt. Überall sollen neue Geschichtsnarrative helfen, die neu oder wieder unabhängigen Nationalstaaten zu einen. Ein zentrales Motiv: kommunistische Verbrechen werden denen des NS-Regimes gleichgestellt. Mindestens.
Speziell auf der symbolischen und visuellen Ebene wird sehr viel mit dieser Gleichsetzung von etwa Rotem Stern und Hakenkreuz gearbeitet. Wenn man sich dann die Ausstellung in ihrer Gesamtheit anschaut, gibt es in den baltischen Museen und auch im Haus des Terrors in Budapest sehr stark den klaren Fokus auf die sozialistischen Verbrechen. Zum Beispiel im Haus des Terrors sind 2,5 Räume der NS-Zeit und den ungarischen Kollaborateuren gewidmet, den Pfeilkreuzlern, und über 20 Räume dann der sowjetischen Ära.
Warum? Die Verbrechen der NS-Zeit trafen vor allem Minderheiten wie Juden oder Roma. Außerdem waren viele Balten, Polen, Ungarn oder Kroaten willige Kollaborateure der Nazis. Das hat zum Beispiel die Betreiber des 1992 gegründeten Museums der Genozidopfer in Vilnius dazu bewegt, den Genozid an den Juden beinahe 20 Jahre lang komplett auszublenden. Der Begriff Genozid wurde und wird dort verwendet für die Gewalt gegen Litauer während der sowjetischen Okkupation.
Und es ist auch, sobald man sich die Opferzahlen anschaut, klar, woher das Bedürfnis kommt, diesen Begriff des Genozids zu etablieren. Weil im Zweiten Weltkrieg während der NS-Besatzung ungefähr, so die Zahlen auch des Museums selber, 200.000 jüdische Opfer, 40.000 andere nicht-jüdische litauische Opfer es gab. Und das ist um ein Vierfaches mindestens mehr, als es während der sowjetischen Besatzungen, sowohl der ersten als auch der zweiten zusammengenommen, Todesopfer gegeben hat. Das heißt, die Erinnerung an den Holocaust erscheint hier bedrohlich für die eigene Erinnerung an unser Leid.
Erst seit 2011 wurde der Holocaust überhaupt zum Thema im Museum der Genozidopfer. 2017 wurde es umbenannt in Museum der Okkupationen und Freiheitskämpfer. Das eigene litauische Leid und der litauische Unabhängigkeitskampf werden weiter glorifiziert. Jüdisches Leid dagegen ist fremdes Leid und fremdes Leid stört. Ähnliches passiert in den Gedenkstätten in der Slowakei, Tschechien oder Kroatien, die von Liljana Radonic untersucht wurden.
Die ganze Empathie mit den Opfern wird hauptsächlich dann den Opfern der Mehrheitsbevölkerung gewidmet, indem diese individualisierend dargestellt werden mit empathieweckenden Geschichten und Objekten und Selbstzeugnissen wie Gedichten und so weiter, während die Opfer der anderen, Juden und noch stärker Roma, als Zahlen, als Fakten, als anonyme Masse dargestellt werden.
Noch komplizierter wird es zum Beispiel in Jasenovac, einem Konzentrationslager, in dem das kroatische Ustascha-Regime im Zweiten Weltkrieg tausende Juden und noch mehr Serben aus rassischen Gründen ermordete. Die Kriege der 90er Jahre erschweren die ehrliche Aufarbeitung dort zusätzlich.
Jasenovac ist sozusagen ein großes oder wenn nicht das größte Symbol dieses Krieges um die Erinnerung zwischen der serbischen und der kroatischen Seite vor allem.
Was aber können Historiker oder Politikwissenschaftlerinnen wie Liljana Radonic tun angesichts des Geschichtsrevisionismus in Osteuropa? Zweierlei ist wichtig.
Gerade wenn man im österreichischen Kontext arbeitet, weiß man sehr genau über die Langwierigkeit des österreichischen Opfermythoses Bescheid und muss auch, finde ich, sehr aufpassen, dass man nicht über die da drüben, die da unten oder sonst was, die im Osten, so spricht, als ob das einen selbst nichts anginge. Nichtsdestotrotz muss man auch die Bemühungen der engagierten und um Aufarbeitung bemühten Personen in den jeweiligen postsozialistischen Ländern zur Kenntnis nehmen, denn es gibt ja die, die entschlossen kämpfen dafür, dass mit dem Geschichtsrevisionismus Schluss ist, und die muss man natürlich unterstützen, und da hilft die Haltung nicht, das dauert nun mal lange.
Und auf EU-Ebene? Ein Anfang wäre gemacht und ein Signal gesetzt, wenn der gemeinsame Gedenktag für die Opfer von Faschismus und Kommunismus abgeschafft würde.
Der 23. August sagt, wir sind eigentlich unschuldige Opfer, ausschließlich, und nur die externen Mächte Moskau und Berlin, Hitler und Stalin sind schuld.
Alexei Miller hat einen praktischen Hinweis.
Brauchen wir einen Gedenktag für die Opfer der stalinistischen und allgemein der kommunistischen Unterdrückung? Unbedingt. Aber es gibt viele Tage im Jahr, 365. Man hätte leicht zwei Tage finden können, um zu vermeiden, zwei Regime gleichzusetzen, die nicht gleich waren.